stimmt, aber ich bezweifle, dass die drei von materieller Anhaftung sind. Also bei Reinhold Messner weiß ich es gar nicht, ich habe mit dem gesprochen und man merkt ja, was für Menschen man da vor sich hat. Sehr angehaftet. An Ruhm und Ehre zum Beispiel. Boah, also ist ein recht, recht unangenehmer Mensch, obwohl er schon ein paar Einsichten hat eben. Ja. Urs? Ursch. Achso, Ursch, Entschuldigung. Ja.
Meine Frage ist jetzt von zwei, nein. Wie lange dauert ungefähr der Prozess von einem, wenn die Seele verlässt einen Körper und kommt in die andere? Und kann man auch bewusst etwas verändern nach dem Tod? Weil du hast auch gesagt, während deiner Operation hast du zu kurz deinen Körper verlassen und dann hast du dann gechanted. Und kann man nach dem Tod was verändern oder sind wir völlig kontrolliert von der Natur?
Also deine, das sind zwei Fragen. Die erste Frage, wie lange dauert das Dahinscheiden? Das kann ein sehr langer Prozess sein oder es kann sehr, sehr kurz dauern. Sehr, sehr kurz. Also das überzeugendste Beispiel habe ich schon genannt. Ein anderes Beispiel ist ein Yogi in Himalaya hat seinen Schüler gesagt, ich möchte den Körper verlassen. Er freute sich bester Gesundheit. Such bitte einen geeigneten Festtag aus im Panjika. Panjika sind die heiligen Tage drin. Der Schüler, also ich kann das nicht. Er weinte, du willst gehen? Es kam so ganz von einem Tag auf den nächsten. Ja, such bitte tu deinen Dienst gut. Und er suchte dann und fand, in drei Tagen war also der Tag für das Aufgeben des Körpers. Und er hat ihm dann gesagt, in drei Tagen zu dieser Zeit, ist noch Zeit zum Frühstück? Hat er gefragt, der Yogi. Ja, es ist erst 12.10 Uhr, gegen 12 Uhr, also um 12.10 Uhr genau. Und dann hat er ganz normal, ist er aufgestanden, hat sich die Zähne noch geputzt, hat gegessen und hat er sich dann hingesetzt, meditiert und um 12.10 Uhr ist er gegangen. Ohne eine physische oder mentale Demenz, also Schwächeerscheinung. Das sind jetzt Yogis, das ist ein Beispiel. Aber auch bei gewöhnlichen Menschen kann es sehr, sehr schnell gehen. Bei anderen ist es eine unglaubliche Quälerei für die. Es geht über Monate. Ich habe gehört von Menschen, die auch lange Zeit noch im Koma sind. Also mehrere Monate.
Jahre sogar.
Das ist so und so. Und dann hast du gefragt, der zweite Teil deiner Frage war,
wie kann man nach dem Tod was verändern oder ist das Moment des Todes eigentlich entscheidend im Moment, wohin wir gehen? Oder kann man auch wie du dein Beispiel gegeben hast, dass du nach deinem Körper verlassen und eine kurze Zeit auch gechantet hast und dann bist du nachher zurück mit Krishna verherrlicht. Kann man auch nach dem Tod, wenn wir bewusst sind, irgendwie...
Also, dass man nochmal zurückkommt in den Körper?
Nein, sondern nach dem Tod kann man noch was schaffen, dass wir, wohin wir gehen eigentlich.
Ach so, ja. Man kann das noch gut beeinflussen, oder man kann noch ein paar günstige Dinge tun durch das Beisetzen der, sagen wir mal, das Streuen der Asche in den Ganges von der verstorbenen Person. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir spirituelle Freundschaften haben, die uns dann noch einen letzten Dienst erweisen können. Denn da ist noch eine Art von Verbindung, wie Krishna Chandra das erwähnt hat. Mhm. Ja, Raphael? Simon oder Severin? Ja. Und wisst ihr was? Die feinstoffliche Form von Sexualität ist die Sucht nach Anziehung und Ruhm, Anerkennung. Da kann man es auch messen. Weil manche von uns sind sehr zivilisiert. Ich weiß, ihr habt einen sehr guten Lebenswandel. Aber dieser Wunsch nach Anerkennung und so weiter. Das heißt, dass man noch sehr angehaftet an die Rolle. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen hatte, aber das musste der Vollständigkeit halber noch gesagt werden.
Wenn man sieht, dass man vielleicht an den Körper angehaftet ist oder an Ruhe oder so, aber Angst hat vor den Schmerzen, die durch den Körper verursacht werden.
Ja.
Wie ist das, wie kann, also von meinem persönlichen Gefühl her habe ich hauptsächlich am meisten Angst
vor den Schmerzen, ja.
Den Schmerzen,
genau, ich glaube, es geht vielen von uns so, oder? Ja, sehr gute Frage, Severin. Die Frage nochmal wiederholt für die kassettenhörende Nachwelt. Ich habe nicht so viel Angst vor dem Tod, aber vor den Schmerzen, die im Sterbevorgang da sind. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Devotee darüber geführt, denn ich glaube, es ist ein ganz reale Angst. Man will einfach nicht, wenn man ein bisschen sensibel ist, und das passiert auch bei spirituellen Menschen, die können auch Schmerzen einfach, die kommen viel, man hat nicht so ein dickes Fell wie ein vielleicht jemand, der so dick ist und so unsensibel ist und oft betrunken ist und nicht und so weiter. Krishna wird im Augenblick des Todes da sein und auch im Sterben da sein und die Devotis beschützen. Ich habe ich habe einen Devoti gefragt, die hatte Srati, die hatte Metastasen durch den ganzen Körper und hatte auf Schmerzmittel zum Schluss verzichten können. Krishna hat das gemacht. Aber was sie mir sagte, ich habe sie 3 Tage vor ihrem Tod gesprochen, sehr rührend, da kann man die wohl nicht sagen. Sie war in einer so besonderen Sterbeklinik oder besonderen Krebsklinik, muss ich sagen, wo mit neuartigen Methoden behandelt wurde. Und sie wollte mich sprechen, weil sie ein Programm für mich arrangieren wollte zu den Sterbenden. Die sollten alle in einen Saal gerollt werden mit ihren sterbenden Betten und dann sollte ich über spirituelles Wissen predigen, um den Menschen die Furcht vor dem Tod zu nehmen. Nicht? Und ich hatte also Kontakt mit ihr wegen dem Programm und auch sonst und dann plötzlich unterbrach dieses, sie konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft bewegen, auch nicht waschen, also sie war wirklich ganz und gar pflegebedürftig. Plötzlich unterbrach wir das Thema und ich merkte, sie wollte über etwas anderes sprechen. Ich habe gesagt, Rati, ich spüre, du möchtest über etwas sprechen. Dann hörte man dieses dünne Stimmchen und sie sagte, weißt du, das Schwierige sind nicht die Schmerzen, da kann ich mit fertig werden. Krishna arrangiert das irgendwie so. Das Schwierige ist die Anhaftung, die ich noch an den Körper habe. Sagte sie. Und sie sah zu dem Zeitpunkt wirklich ganz abgemagert aus und ganz, also wirklich nicht wie eine, wie, es war kein schöner, der Körper war gezeichnet durch die lange Krebskrankheit. Also er war wirklich gezeichnet. Aber sie sagte selbst, ich kann es nicht verstehen, das falsche Ego ist so stark, was die Seele bindet an den Körper. Das ist das Hauptproblem. Schmerzen, obwohl von unserer jetzigen Perspektive aus betrachtet, haben wir natürlich Angst vor den Schmerzen. Aber das arrangiert besonders bei einem spirituellen Menschen, Krishna, immer auf besondere Art und Weise. Worauf es drauf ankommt, ist einfach das Bewusstsein bei Gott zu haben in dem Augenblick und die Anhaftung zu überwinden. Das hat sie auch sehr gut geschafft dann noch, also sehr, sehr gut. Aber das war, woran sie gearbeitet hat. Es fiel mir direkt auf, denn ich konnte das nicht, als sie das so sagte, aus der Erfahrung, das war für mich richtig ein Aha-Erlebnis. Ich hatte nicht gedacht, dass das so schwierig ist, denn zum Beispiel in meinem Leben, wenn ich mir Gedanken mache, bin ich sehr angehaftet an den Körper, muss ich sagen, also da gibt es wirklich nichts, um angehaftet zu sein, also nicht, aber trotzdem, das macht sehr tief verwurzelt sein. Hab da aber keine Sorge vor den Schmerzen, Krishna arrangiert das immer. Ja, Ich hatte nicht hintereinander gesehen.
Und zwar nochmal zurück zu der Frage von Urosch. Ich habe die anders verstanden. Und zwar, wenn man jetzt selber stirbt und der feinstoffliche Körper, also quasi die Seele auf den Körper geht, ob man dann auch selber, also wenn ich der bin, der stirbt, ob ich danach, nachdem ich den Körper verlassen habe, noch positiv auf meinen
So war das? Ja, habe ich nicht so verstanden. Ja. Danke für die Hilfe. Wenn ich also den Körper verlasse und sozusagen schon am Gehen bin.
Ja. So zwischendrin zwischen dem Alten.
Ja, natürlich. Du kannst dann anfangen, dich über deine, es wird gesagt, man soll sich an seine spirituelle Praxis erinnern. Dann solltest du anfangen zu chanten, wie so gut wie du es kannst. Nicht? Natürlich. Das ist ganz wichtig bei der wenn wir uns jetzt vorbereiten wollen auf diesen Augenblick, ist es wichtig, die spirituelle Praxis zu intensivieren. Du solltest jetzt chanten, als versuch mal so zu chanten, deine Runden zu chanten, als wäre es deine letzte Runde. Du wirst einen unglaublichen Qualitätsunterschied feststellen. Also unglaublich. Ne? So dass du, wenn du dann in der Situation bist, wo es wirklich, sagen wir mal, wir haben gestern über die Auflösungsprozesse und deren Einfluss auf unseren Geisteszustand gesprochen. Nicht? Wenn du denn in diesen verwirrten und turbulenten Sturm kommst, wie in einem Wirbelsturm wurde ja gesagt, ist das Gefühl, nicht? Dass du dann chanten kannst. Wenn du jetzt richtig chanten lernst, kannst du es machen, aber wenn du dich im Nuscheln übst oder im unkonzentrierten Chanten, wird diese Praxis dir dann nicht kommen, weil du keinen richtigen Bezug dazu gefunden hast. Das war auch in meinem Zwischenzustand sozusagen so. Ich war sehr besorgt, wirklich. Ja, zuerst war es so, ich war aus dem schmerzenden Körper, denn die Anästhesie ließ nach und die Schmerzen wurden stärker. Es fühlte sich an wie ein Heer, was angetrommelt kam. Immer lauter und lauter. Ich merkte wirklich den Schmerz und fing an, darunter sehr zu leiden. Und in dem Augenblick dann kamen nur so ein paar Visionen und dann erinnerte ich mich, chante. Nee, ganz anders. Dann war ich aus dem Körper raus und wahnsinnig erleichtert, keine Schmerzen mehr zu spüren. Wahnsinnig erleichtert. Und schwebte so im Raum herum und auf einmal war ich durch die Wand hindurch in dem anderen Zimmer. Für den feinstofflichen Körper ist die Dichte dieser Materie überhaupt nicht dicht. Da geht man durch wie durch Luft. Und dann merkte ich, das könnte dieser entscheidende Augenblick sein. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Und dann kam diese Vision, diese absolute Hilflosigkeit, sah ich von der Seele, die durch die Naturgesetze bewegt wird. Und dann, ja, Krishna, habe ich gechantet. Und dann ging alles los. Dann kam das Chanten als das Einzige, was ich machen konnte. Und dann kamen die guten, also alles von Guru. Also dann kam die Vision von Krishna und von diesen Dingen.
So, wie zu sagen, dass wenn wir sterben, vielleicht dann ist das eigentlich etwas entscheidend, aber wenn wir noch bewusst sind, dass wir sterben, dann können wir noch was verändern.
Natürlich. Die spirituelle Praxis. Das sagen richtig Sterbende jetzt, die bewegen sie, achso, wenn man schon gegangen ist, ja, wenn man dann noch bewusst ist, natürlich, ist nie zu spät. Aber da muss man wirklich in der Praxis drin sein. Mein Assistent, der leidenschaftliche, also der gute Fahrer Nishinganda, wollte ich sagen, weiß, wenn wir in eine brenzliche Situation kommen, oder wenn ich dann schlafe, sofort im Schlaf geht's los. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Nicht, wenn es wackelig wird. Weil das trainiere ich, immer in der Praxis verankert zu sein. Ja. Wir sind jetzt sehr weit über die Zeit. Aber weil es dir schon einmal gegangen ist, muss ich dich jetzt einmal rannehmen. Ja.
Also, wie kann man jegliche Entschlossenheit im späteren Leben fassen, wenn ich mir doch über Reinkarnation bewusst bin und ich denke, ja, also ich denke, ja, Hare Krishna und dann kann es gar nicht so schlimm werden
in meinem Körper und so. Und darüber spreche ich. Ich will als Abschluss des Seminars mit euch ein fast therapeutisch geführtes, nein, so kann man es nicht sagen, ein Experiment machen. Also wir werden uns mit dem eigenen Tod auseinandersetzen, in einer geführten Art und Weise. Und es geht mir darum, diese Entschlossenheit für spirituelles Leben zu bringen, auch bei Gottgeweihten, die sagen, es ist ja alles in Ordnung. Also das, da musst du, da, die Frage kommt später. Also danke, dass du sie gebracht hast, das zeigt mir, dass sie relevant ist, diese Thematik. Darf ich hier vielleicht für 10 Minuten unterbrechen? Es tut mir ein bisschen leid, bitte entschuldigt mich. Ich sollte eigentlich die Pausen einhalten und habe es mir vorgenommen. Ich werde ab jetzt vielleicht, wenn ich so spreche, dann vergesse ich die Zeit. Du kannst vielleicht auf die Uhr gucken und mich erinnern. Es sind 45 Minuten rum. Also jetzt machen wir nur im 45-Minuten-Takt weiter und wir haben einen Wächter, der dafür sorgt, dass es auch so bleibt. In 10 Minuten sehen wir uns wieder. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Sonntagmorgens. Ich möchte noch eine kleine Umänderung in dem Gesamtplan bekannt geben. Wir werden nicht wie vorher gesehen um 12 Uhr Passalam zu uns nehmen, sondern erst um 1 Uhr. In die Küche bereitet was Besonderes vor und hat noch gebeten, dass sie noch eine Stunde länger brauchen, um alles fertig zu machen und zu opfern. Das ist die eine Nachricht. Die andere Nachricht, die ich noch bekannt geben möchte, ist, wir werden den Zettel, wo ihr eure Namen und eure Postanschrift bitte eintragt, dort draußen auslegen. Das ist ein Zettel. Jeder, der sich dort einträgt, wird drei Dinge erhalten. Die Zitate vom Sterbeseminar, dieses Dokument, von dem Krishna Chandra sprach, wo es geregelt wird, wohin die sterblichen Überreste von einem selber gehen, und die Klarsichtfolien, die sich mit den Auflösungsprozessen befassten, also diese Sachen. Also das wird dann hier ausgelegt werden nach dieser Session sozusagen, nach diesem Abschnitt, sodass man sich schon anfangen kann einzutragen und auf diese Weise vermeidet, dass da ein großer Andrang ist und vielleicht man unnötig lange warten muss, wenn man sich ganz zum Schluss erst einträgt. Gut, wir möchten jetzt gerne uns damit befassen, wie ein erfolgreiches Hinübergehen aussehen kann. Offensichtlich sollte es nicht so sein, wie der Tod eines Egoisten, eines angehafteten Materialisten, den wir vorhin vorgelesen haben, sondern in einer spirituell gereiften Form. Es heißt in der Bhagavad Gita, Yang Yang Vapis Malang Bhavam, worauf du dich zur Zeit des Todes ausrichtest, dort wirst du ohne weiteres hingehen. Srila Prabhupada hat diesen Text, diesen wichtigen spirituellen Text, wie feucht kommentiert. Er sagte, die Gedankenwelt des Lebens sammeln sich und beeinflussen die Gedanken im Augenblick des Todes. Das Thema, was die Gedanken des Sterbenden anzieht, wird zum Anfang seines nächsten Lebens. Also zur Zeit des Todes, manche haben von einem Lebensfilm gesprochen, kommen nochmal die Gedanken oder die wichtigen Ereignisse im Leben und beschäftigen uns inhaltlich. Ihr könnt euch daran erinnern, als wir über den Tod in der westlichen Kultur, sagen wir mal das Verständnis vom Tod in der westlichen Kultur gesprochen haben, hatten wir erwähnt, dass der Sterbende sich zum Schluss isoliert von der Welt der Menschen und in sich hineinschaut, Bilanz zieht und verarbeitet, was er gehört hat. Es ist also wichtig, in seinem Leben zu üben, wie man seine, was für eine Einstellung man für das zum Leben hat. Vorhin standen wir so ein bisschen draußen und beobachteten diesen doch sehr beeindruckenden Schneefall, also sind sehr große Schneeflocken. Ich fand es sehr gut, wie einige, ich glaube eine von euch, sagt, es ist eigentlich nicht so schlimm, es ist einfach so, es ist Krishnas, ich sagte dann, ja, es ist Krishnas Barmherzigkeit in einer anderen Form, als Schneeflocken. So ist es ganz gut, wenn man in diesem Leben schon übt, in einer Krishna-bewussten oder gottesbewussten Art zu sein. Nun, es gibt Beispiele für erfolgreiches Verscheiden, auch von Menschen, sagen wir mal, die nicht, nicht spezifisch Krishna-bewusst sind, aber in der Art und Weise, wie sie ihren Abschied vorbereiten, aus dieser Art und Weise geht deutlich hervor, dass auch sie in irgendeiner Weise sich mit Gott beschäftigt haben. Ein Fall ist, finde ich, ich kenne ihn jetzt nicht, der Max-Peter Eschbach heißt er. Er hat eine ungewöhnliche Sterbeanzeige aufgegeben und hat dabei zitiert ein folgendes Gedicht. Jede Blüte will zur Frucht, jeder Morgen Abend werden. Ewiges ist nicht auf Erden, als der Wandel, als die Flucht. Und im letzten Text, das ist ein Gedicht von Hermann Hesse, spiel dein Leben und wehr dich nicht. Lass es still geschehen. Lass vom Winde, der dich bricht, dich nach Hause wehen. Sehr schön, sehr religiös, nicht? Und er sagte, ich nehme Abschied von dieser Welt mit dem Gefühl, Erfüllung gefunden zu haben. Mein Dank gilt meiner lieben Familie, meinen Angehörigen und Bekannten, die durch Vorbild, Belehrung oder Kritik, schön, nicht? Belehrung oder Kritik, aber auch durch Liebe und Treue meinen Lebensweg glücklich gestaltet haben. Dann dankt er noch dem Arzt und sagt, trauert nicht um mich, sondern geht mit der gleichen Zuversicht und gelassenen Erwartung der geistigen Welt entgegen. Mit einem letzten Gruß an alle und so weiter. Ein anderes Beispiel, was ich auch sehr schön finde, weil es sehr schön darüber, ein schönes Beispiel ist, wie sich jemand vorbereitet auf sein Hinwegscheiden und was für ein Bewusstsein er versucht anzunehmen, ist ein Herr Pater Christian Maria de Chergé, schreibt man es, der Prior des Klosters Unsere Liebe Frau vom Atlas in Tibirene, das ist 100 Kilometer südwestlich von Algier, also in Algerien. Er wurde am 21. Mai 1996, also gerade fast vor einem Jahr, ja, ein bisschen mehr als vor einem Jahr, ein paar Tage länger, zusammen mit 6 Ordensbrüdern von islamischen Fundamentalisten ermordet. Und da hat er aber schon 1993, 3 Jahre vor seinem Ableben, einen sehr bewegenden und auch sehr schönen Abschiedsbrief vorbereitet, indem er seinem zukünftigen Mörder, er wusste ja noch nicht, er war noch, geschah erst in 3 Monaten, verzeiht. Und ich möchte jetzt einfach mal daraus zitieren aus dem Brief, weil es sehr schön etwas im Prinzip wiedergibt, was wir auch lernen können, zu verzeihen, gütig zu sein, uns nicht mit Hassgefühlen oder sagen wir mal missgünstigen Gefühlen zu beschweren, sondern eben unseren Geist frei von Anhaftungen, Angst und Zorn, diesen sehr mächtigen materiellen Emotionen, auf Krishna zu richten, auf Gott zu richten. Das muss man üben, das geht nicht über Nacht. Wenn es eines Tages geschehen sollte, und das könnte schon heute sein, dass ich ein Opfer des Terrorismus werde, der inzwischen alle in Algerien lebenden Ausländer im Visier zu haben scheint, dann wünsche ich, dass meine Gemeinschaft, also die Ordensbrüder, meine Kirche und meine Familie sich daran erinnern, dass mein Leben Gott und diesem Land geschenkt war. Diese Leute sollen jedoch wissen, dass meine größte Sehnsucht endlich befriedigt werden wird. Und was das ist, ist nicht, dass er sterben will. Das ist seine größte Sehnsucht. Endlich werde ich, so Gott will, meinen Blick in den des Vaters tauchen, um zusammen mit ihm seine Kinder des Islam so zu betrachten, wie er sie sieht. Nicht? Als spirituelle Seelen, als Kinder Gottes. Er will also diese spirituelle Sicht gerne entwickeln, die auch in der Bhagavad Gita sehr schön beschrieben wird. Es heißt dort, dass ein gelehrter Mensch, also ein spiritueller Mensch, mit gleichen Augen einen gelehrten Brahmana, eine Kuh, ein Elefant, ein Hund, aber auch den Hundeesser, also ein Outcast sozusagen, betrachtet. Er sieht sie als Teile Krishnas und er sieht Gott in ihnen gegenwärtig. Das ist eine Krishna-bewusste Sicht. Im 11. Kanto des Srimad Bhagavatams wird am Ende sehr schön erwähnt, was der höchste Vorgang der Verehrung von Gott ist. Und Krishna sagt dort: Ayam hi sarvakalpanam sadrichino mato mama marpava sarvabhuteshu manovakaya vrittivi. In der Tat, ich betrachte diesen Vorgang, nämlich Geist, Worte und Körper zu benutzen, um mich in allen Lebewesen zu verwirklichen, als die bestmöglichste Methode, um zu spiritueller Erleuchtung zu kommen. Wenn ihr jemanden anschaut, wenn ihr jemanden seht, seht ihn als einen Aufenthaltsort von Krishna an. Seht, dass Krishna gegenwärtig ist, und seht ihn als eine spirituelle Seele. Das ist die spirituelle Sicht, die es gilt, auch in diesem Leben schon zu entwickeln. So, wir haben diese beiden Beispiele gehört. Ein Schweizer übrigens, der kommt aus Winterthur, im Grüntal 23. Und ein Mensch, der die engen Begrenzungen von weltlich gestimmter Religiosität überwunden hat, indem er eine spirituelle Sicht sich wünscht. Er wünscht sich sie, nicht? Er sagt, endlich wird meine größte Sehnsucht befriedigt werden. Endlich werde ich, so Gott will, meinen Blick in den des Vaters tauchen, um zusammen mit ihm seine Kinder des Islam so zu betrachten, wie er sie sieht. Er endet seinen sehr aufgeklärten Abschiedsbrief mit Amen und Inshallah. Als nächstes Beispiel für ein erfolgreiches Hinübergehen möchte ich jetzt in die spirituelle Tradition des Bhagavatams eintauchen und als nächsten Beispiel Großvater Bhishma geben. Srila Prabhupada erwähnt in den Erläuterungen zu dem Bhagavatam Kapitel, das ist das 9. Kapitel des 1. Kantos, wenn man es nachlesen möchte. Es lohnt sich wirklich, das zu vertiefen. 1. Kanto, 9. Kapitel. Dort erwähnt er, die menschliche Existenz ist dazu gedacht, wie Bhishmadev zu sterben. Also lasst uns deswegen hören, wie Bhishmadev starb. Wir werden jetzt in dem Sinne eine Sterbebegleitung in dem Maße erleben können, als dass wir dabei den Bericht hören von Shukadev Goswami. Bhishmadev zunächst einmal war eine sehr ungewöhnliche Persönlichkeit. Bhishmadev konnte auf eigenen Wunsch hin sterben. Als er dann niederlag zum Sterben, war er durchdrungen von Pfeilen, die ihm in dem Schlachtfeld von Kurukshetra durch den Körper geschossen wurden. Es heißt, diese Pfeile waren durch seinen Leib geschossen, auch durch die lebenswichtigen Organe, durch alles, und er lag dann auf einem Bett von Pfeilen. Das wurde gestern in dem Bild, in der Dia-Serie über die Gita, hatten wir ein Bild gesehen, wo Judhishthira gezeigt wurde. Möchte ich euch erinnern, da waren viele Pfeile und darauf lag jemand. Das war Großvater Bhishma, der war aber nicht im Bild sichtbar. So, daher eine ganz, da aber ein Yogi war, hielt er noch die Lebensluft in seinem Körper, das letzte Ausatmen, das reservierte er oder zog er zurück auf einen ganz besonderen Zeitpunkt, nämlich den Zeitpunkt, wo die Sonne die nördliche Erdhälfte erreichte. Er wartete auf diesen guten Zeitpunkt für das Verscheiden von jemandem, der nicht mehr zurück in die materielle Welt kommen wollte. Bhishma Dev geht es darum, wie wir es hier vielleicht noch nicht so deutlich gesehen hatten, tatsächlich das hier zu machen. Den Ausbruch aus dem Samsara, aus dem Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode. Bhishmadev lag also da, Yudhishthira kam, Parvata Muni, Narada, Vyasa, also alle Weisen der damaligen Zeit, und schließlich kam plötzlich über das Schlachtfeld in schneller Weise mit einer unglaublichen Ausstrahlung Krishna. Ging hin zu seinem Devotee. Krishna hatte Bhishmadev in diesen Zustand auf dem Sterbebett versetzt. Er sagt, ich bringe meinen Geweihten in eine missliche Lage, damit er im Austausch transzendentale Bhavas mit mir noch mehr geläutert wird. Also zu Deutsch, manchmal leidet ein Devotee, der wendet sich dann noch mehr an Krishna. Das ist eine Barmherzigkeit. Krishna kam zu Bhishmadev, weil er zeigen wollte, wie glorreich das Verscheiden seines Devotees war. Bhishmadevs Geist war bis zuletzt völlig unversehrt. Wir müssen uns das mal vorstellen. Und er sprach zum Kaiser der Welt, Yudhishthira, Unterweisung, wie die Welt regiert werden könnte. Diese Unterweisung tauchen auf im Mahabharata, in einem besonderen Kapitel, wo also Großvater Bhishma sein ganzes Wissen über, sagen wir mal, gotterfüllte Politik weitergibt an Yudhishthira. Unglaublich bewegend. Nun, während er sprach, Krishna war da, geschah dieses, was die Yogis kennen. Die Sonne erreichte die nördliche Erdhälfte. Und dann fing Bhishma Dev an zu schweigen. Alle wussten, er bereitet sich jetzt vor. Der Großvater wird bald gehen. Wurde ganz still. Er zog seinen Geist zurück von all den vielen Themen dieser Welt, wird berichtet. Und richtete seine weit geöffneten Augen auf Krishna. Das Bhagavatam kommentiert, dadurch wurde sein Geist frei von allem Ashubha, das ist materiell unheilvollen, und er wurde auch frei von dem Schmerz, der durch die Pfeilwunden entstanden war. Nicht, dass, durch das Ausrichten des Geistes auf Krishna tauchte plötzlich diese absolute Losgelassenheit auf und auch diese Freiheit von Schmerz. Und dann sagte Bhishma Dev noch etwas sehr, sehr schön, und ich möchte es wörtlich sagen: Jetzt will ich mein Denken, Fühlen und Wollen, das so lange mit verschiedenen Dingen und Pflichten beschäftigt war, auf den allmächtigen Herrn Shri Krishna richten. Möge mein Herr in seiner Güte noch so lange warten, bis ich diesen Körper verlasse. Also ganz bewusst. Dann kam sein Atem zum Stillstand Und die ganze Zeit schaute er mit liebevollen Augen auf die höchste Persönlichkeit Gottes. Und dann verließ er den Körper, um den Ort zu erreichen, wo er Krishna weiter verehrte. Und das heißt, zu diesem Augenblick, als das geschah, kamen alle Menschen und warfen Blumen auf Bhishma. Wunderbar! Fantastisch! Dieser glorreiche Tod. Und es heißt, dann verstummten sie alle. Wie Vögel, die am Ende eines langen Tages verstummen. Und schauten voller innerer Bewegtheit auf Großvater Bhishma, der also direkt in die spirituelle Welt gegangen war. Das finde ich, ist ein total glorreiches Beispiel dafür, wie ein großer Geweihter im völligen Krishna-Bewusstsein und auch ohne Furcht und Angst und Schmerzen den physischen Körper verlässt. Bitte liest es nach, ist ein ganz fantastisches Kapitel. Dann habe ich ein anderes Beispiel von Parikshit Maharaj. Wir alle wussten, ich nenne dieses Beispiel auch, weil wir es brauchen für unseren zweiten Teil, sagen wir mal, nach dem Mittagessen haben wir diesen experimentellen Teil, wo wir uns mit unserem eigenen Tod konfrontiert werden und unter Umständen das auch anwenden werden, was wir hier erfahren haben. Ich möchte als Vorbereitung darauf jetzt dieses Beispiel von Parikshit Maharaj geben. Parikshit Maharaj war der Kaiser der Welt, der irgendwann einmal in seinem Leben die Nachricht erhielt, dass er nur noch 7 Tage zu leben hatte. Stellt euch bitte mal diese Situation vor. Wir würden informiert werden, unser Hausarzt oder Frauenarzt, bei dem wir gerade waren, ruft uns an und sagt, setzen Sie sich erstmal hin. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Nicht? Und sagten auf unser wiederholtes Drängen, Sie haben noch 7 Tage zu leben. Das war die Situation von Parikshit Maharaj. Srila Prabhupada kommentiert diese Situation. Er sagt, Parikshit Maharaj wusste, dass er nur 7 Tage zu leben hatte. Wir wissen das nicht, ob uns noch 7 Tage bleiben. Vielleicht rutschen wir aus in diese Eisbahn, die bestimmt dort entstehen wird, der Postbus und so weiter. Nicht? Und, trotzdem, sagt Srila Prabhupada, denkt jeder, er würde mindestens noch 7 Millionen Jahre leben. Mindestens. Also man braucht nicht drüber nachzudenken, so lange haben wir noch zu leben. Man braucht nicht drüber nachzudenken. So, Parikshit Maharaj hörte als Vorbereitung das Srimad Bhagavatam von seinem spirituellen Meister Shukadev Goswami. Ihr werdet euch mit großem Interesse das zur Kenntnis nehmen. Parikshit Maharaj, erste Frage, wo das Bhagavatam eigentlich losgeht, war diese Frage. Was soll jemand tun, der an der Schwelle des Todes steht? Das Bhagavatam ist also das Werk, was uns vorbereitet auf diese Situation. So schrieb Shukadev Goswami, gab ihm dann viele Unterweisungen. Wer von euch hat das Bhagavatam schon im Bhagavatam gelesen? So will ich mal fragen. Sehr viele. Ist euch aufgefallen, dass dort immer wieder Dynastien erwähnt werden? Mit vielen Namen. Und wart ihr vielleicht manchmal gelangweilt dadurch? Was jetzt um alles willen, weswegen so viele Namen von Menschen, die ich nicht kenne? Parikshit Maharaj kannte die alle. Und Shukadev Goswami hat immer wieder darüber erzählt, um zu zeigen, Parikshit, dass du gehen wirst, ist nichts Besonderes. Alle, die hierher gekommen sind, sind wieder gegangen. Und auf diese Art und Weise hat Shukadev Goswami ziemlich vom Anfang an des Bhagavatams Loslösung gepredigt. Hat ihm die Angst vom Sterben genommen. Interessant, wir werden sagen, kenne ich nicht, aber ach ja, der. Nicht, das war ja bekannt, diese Namen, die wurden am Königshof, wurde über die gesprochen, über diese Kaiser und deren Politik erwähnt und so weiter. Zum Ende des Lebens, die letzten Unterweisungen von Parikshit Maharaj, von Shukadev Goswami an Parikshit Maharaj, gelten alle diesem einem Thema, Loslösung zu erreichen oder die Anhaftung zu verlieren. Und ich möchte euch jetzt kurz aus Bremen-Brüsch entführen. Bitte kommt mit mir ans Ufer der Ganga. Ihr werdet dort Shukadev Goswami sehen, den weisen Sprecher des Srimad Bhagavatams, und Parikshit Maharaj, der vielleicht noch eine Stunde hat, oder vielleicht eine halbe Stunde, oder vielleicht nur, ich würde sagen, 15 Minuten oder 10 Minuten vor seinem Hinweggehen. Branko, ich weiß, du würdest mir es übel nehmen, wenn ich dich jetzt nicht auf das Thema hinweise. Ich möchte das dann auch tun. Jetzt spricht also Shukadev Goswami die allerletzten Unterweisungen zu seinem Schüler, der innerhalb ganz kurzer Zeit den Körper verlassen wird. Was wird er ihm sagen? Ich habe es eben schon angetönt, es geht um Loslösung. Er predigt sehr, sehr intensiv, fast sagen wir mal dringlich, und springt praktisch die Dringlichkeit von Shukadev Goswami entgegen. Er sagt, O König, gib die tierische Mentalität auf, in der du denkst, ich werde sterben. Anders als der Körper bist du niemals geboren worden. Es gibt keine Zeit in der Vergangenheit, in der du nicht existiert hast, und du wirst auch nicht zerstört werden. Und dann gibt er ein Bild. Er sagt, im Traum sieht man manchmal, wichtig, dass du das hörst, das geht jetzt zur Essenz, also ich möchte auch Verantwortung übernehmen für meine Rolle als Sterbe-Seminargeber, ich möchte, dass jeder das mitkriegt. Und er gibt ein Bild, im Traum sieht man manchmal, wie man geköpft wird. Genauso sieht die Seele, wie sie stirbt. Es ist zu beobachten, es ist etwas, was einen nicht betrifft. Denn würde man selber betroffen sein von einer Hinrichtung, dann würde man das ja gar nicht sehen. Du kannst nicht deinen eigenen Kopfrollen sehen. Das geht anatomisch nicht. Und dann vergleicht Shukadev Goswami den Körper mit einem Topf. Wenn ein Topf zerbrochen ist, und die Seele mit der Luft, wenn ein Topf zerbrochen ist, bleibt der Teil der Luft. So ist es auch. Anwendest, solltest du dir sorgfältige Gedanken über dein wahres Selbst machen, wie es sich in dem materiellen Körper befindet. Ihr wisst, Parikshit Maharaj, Todesursache war Schlangenbiss. Und zwar durch einen ganz besonderen Spezies, die in Indien noch immer gesehen wird. Sri Vishnupad hat darüber einmal erwähnt, dass im Mayapur diese Schlangen noch vorkommt. Anscheinend ist es so, dass sie kurz vor dem Sterben wachsen ihnen Flügel und dann erheben sie sich in die Luft, so wie die fliegenden Fische und sehen, und dann kommen die angesegelt und man weiß, diese Schlange will noch einen mitnehmen in den Tod. Und dann werden alle Türen zugerammelt, alle Fenster zugerammelt, denn die kommt dann und lässt sie sich fallen und reißt ein tut die Giftzähne in das Fleisch schlagen und dennoch einen mitnehmen. So sind diese Art von Schlangen. Und Shukadev Goswami nimmt ihm jetzt die Furcht vor diesem Schlangenvogel. Der Schlangenvogel Takshaka, der dir durch den Flug des Brahmanas geschickt wurde, wird nicht dein wahres Selbst verbrennen. Die Helfer des Todes werden niemals jemanden wie dich, der Meisterschaft über das Selbst erreicht hat, verbrennen. Denn du hast bereits alle Gefahren auf deinem Weg zurück nach Hause überwunden. Denke, ich bin nicht verschieden von der absoluten Wahrheit, dem höchsten Herrn. Und diese absolute Wahrheit, der höchste Bestimmungsort, ist nicht verschieden von mir. Also, die Unpersönlichkeitsanhänger wollen hier in letzter Minute noch was Unpersönliches in das Bhagavatam interpretieren. Aber was hier gesagt wird, du bist von spiritueller Qualität und du wirst in dieses spirituelle Königreich gehen. Indem du dich so der höchsten Seele übergibst, die frei ist von allen materiellen Fehlidentifikationen, wirst du nicht einmal den Schlangenvogel Takshaka bemerken, wenn er mit vollen Giftzähnen zu dir kommt und dir in den Fuß beißt. Noch wirst du deinen sterbenden Körper oder die materielle Welt um dich sehen, denn du wirst verwirklicht haben, dass du verschieden und getrennt von dem Körper bist. Ja. Und dann sagte der spirituelle Meister nochmal so wunderschön: Geliebter König Parikshit, ich habe deine Fragen beantwortet und dir die Spiele des höchsten Herrn Hari, der höchsten Seele des Universums, mitgeteilt. Willst du noch über andere Dinge hören? Ist noch irgendwas, was dich bewegt? Irgendwas, was du jetzt wissen musst? Und Parikshit faltete in Demut seine Hände. Er hatte das ganze Leben unter dem Schutze des Herrn gelebt und er sagte, wie dankbar er darüber sei, dass Shukadev Goswami ihm Erzählungen über die höchste Persönlichkeit Gottes erzählt hatte und teilte ihm auch mit, dass er ohne Furcht sei und ohne Anhaftung und gehen könne. Dann zog er sich zurück und er kam in völlige Ekstase. Sein Tod war ein ekstatischer Tod. Er kam in völlige Ekstase in der Erinnerung an die Barmherzigkeit Krishnas und nahm nicht mal seinen Tod mehr wahr. Das ist nämlich, was bei vielen Gottgeweihten auch der Fall ist. Die nehmen nicht ihren Tod wahr. Krishna, weil es gibt ja von einer absoluten Sicht keinen Tod. Ja, Hare Krishna, damit bin ich ans Ende von dieser Session gekommen. Ich möchte ganz kurz euch fragen, ob ihr Fragen hierzu habt. Wir werden dann eine kleine Pause machen und den nächsten Teil mit einem Hörspiel beginnen, was sehr tief gehen wird und euch sehr bewegen wird. Ja, bitte.
Bruno? Ich habe nur schnell eine Frage zuvor eben.
Ja.
Der Traum an sich, ich hatte tatsächlich schon geträumt, ich wäre erschossen worden.
Ja.
Ich habe diesen Traum so manchmal wieder gehabt und ich konnte ihn, meine Frau Brigitte, dann tatsächlich erzählen, wie er sich reinigt. Von A bis zu, also bis zu B.
Kam er immer wieder, ja, oder? Immer wieder, ja. Oder es war ein Traum mit Fortsetzung?
Nein.
Ja.
Aber er spielte in einer Zeit, da hatten die Leute noch Pferde, weiß ich, da sind noch Pferde dabei gewesen. Da war ein großes Sodbrunnen und da war das Meer, war auch noch da und so viele Sachen, die nicht in die heutige Zeit hineinpassen.
Ja. Ja, es ist so, dass alle Erfahrungen im feinstofflichen Geist gesammelt werden. Der feinstoffliche Geist hat wie das Karteiamt eine genaue, sagen wir mal, Abteilung von letzten Leben mit den wichtigen Erfahrungen, die einen noch weiterhin begleiten, allerdings im Unterbewusstsein. Und manchmal kommt es vor, durch die Barmherzigkeit der Überseele oder durch einfach den Plan der Überseele, die Arrangierung der Überseele, dass plötzlich eines dieser, wie soll man das wohl nennen, dieser Fächer oder Schubladen aufspringt, pling, und dann du Einsicht hast in manche dieser Dinge. Das ist vielen Menschen, die ich getroffen habe, schon so gegangen, dass sie plötzlich Erfahrungen oder Dinge sehen vor sich, die sie als ganz realistisch auch erkennen, als zu sich gehörig, die nicht einfach nur ein Traum sind, der vielleicht eher unterhaltender Art ist, aber über den man sich keine Gedanken weitermacht, sondern wo man merkt, das betrifft mich oder das war ich. Das ist durch die Überseele möglich. Der Krishna ist ja in diesem Archiv, wenn ihr so wollt, nicht, und kann manchmal diese Erinnerung auch aus letzten Leben machen. Ich denke, du solltest dich fragen, was das für einen Nutzen haben könnte für dein spirituelles Leben. Ich denke, es kann einen immensen Nutzen haben, wenn du dir wirklich darüber bewusst geworden bist, dass du schon einmal gestorben bist. Mit bewusst geworden meine ich jetzt nicht intellektuell, sondern dass du vielleicht das Zehn aus deinem letzten Leben gesehen hast, aus dem du jetzt geschieden bist. Hast du auch den eigenen Tod, habe ich das richtig verstanden, den eigenen Tod in diesem Traum? Kommt der auch vor oder nicht so? Ja, richtig, du hast den eigenen Tod also auch. Ja, genau. Ja, das ist Krishnas Barmherzigkeit, dass du das gesehen hast. Ja, ihr lacht jetzt, aber das ist, dann weiß man, ja, dann geht man damit um und so weiter. Ist sehr interessant. Ich danke dir auch, dass du das, wie soll ich mich ausdrücken, sagst und möchte das für die kassettenhörende Nachwelt, die ich jetzt natürlich fragt, was hat der jetzt an interessanten Sachen gesagt, sagen, einer der Teilnehmenden hat uns erzählt, dass er einen Traum hat, wo er sich sieht in einer Zeit, die in der Vergangenheit liegt und wie er dort dann seinen Tod sieht. Er sieht tatsächlich den Menschen vor sich, der abdrückt und ihn trifft. Mhm. Ja, danke.
Ich habe eine Frage zum Thema nicht identifizieren mit dem materiellen Körper. Einerseits versuchen wir immer zu realisieren, dass wir nicht der materielle Körper sind, aber andererseits haben wir auch ein bisschen die Aufgabe, zu diesem Körper zu schauen. Krishna hat gesagt, wir müssen uns machen mit dem Körper. Deswegen merke ich, dass ich, wenn ich zu tief in das gesundheitliche Körper
schauen. Ja. Die Frage ist, wir sollen Loslösung von dem Körper erreichen, andererseits haben wir aber den Körper auch um Dienst zu haben und müssen uns um ihn schauen, müssen nach ihm schauen. Die Sache ist so, man muss da ein Mittelmaß finden. Man muss einfach wissen, was der physische Körper benötigt und ihm dann das auch geben. Krishna spricht über den idealen Bezug im spirituellen Leben zu dem Körper im sechsten Kapitel der Bhagavad Gita, wo er einen Yogi beschreibt. Er sagt, der isst nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Er schläft nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Findet eine Ausgewogenheit in diesen Tätigkeiten. Und er sagt, wer diese Ausgewogenheit findet in den Tätigkeiten, kann sogar glücklich im materiellen Leben werden. Nicht? Srila Prabhupada hatte immer den Körper mit einem Vehikel verglichen. Und in diesem Vergleich schwingt auch schon so ein bisschen mit die Einstellung, die man zu ihm haben kann. Eine gesunde Einstellung zum Vehikel ist, dass man das Auto, also die Inspektion gibt, die es braucht. Und eine krankhafte Einstellung zum Vehikel ist, wie man es oft in Deutschland vorfand, als das deutsche Wirtschaftswunder aufblühte und sich alle Leute Mercedes-Benz kauften. Da sah man die viele in der Nachbarschaft, die also mit so einem Spray den Lack bearbeiten, um noch feinere Schattierungen hervorzuholen und noch mehr Spiegelfläche zu haben und so weiter. Nicht? Die haben den ganzen Sonntag mit der Pflege des Autos verbracht, wo man doch viel bessere Dinge auch noch machen kann. So, ja.
Was
wir
brauchen, dass wir entsprechend einstoppen im Körper, den Zustand entsprechenden Kopfstoff im Körper bekommen. Und was prägt eigentlich am meisten den feinstofflichen Körper?
Was prägt am meisten den feinstofflichen Körper? Denn nach ihm kriegen wir ja unseren nächsten physischen Körper. Es sind sogenannte Sanskaras oder Eindrücke. Eindrücke sind, könnt ihr euch so vorstellen, wenn wir eine Platte haben, eine Langspielplatte, sehen wir viele Wellen in ihr. Die sind geprägt und gepresst und machen dann den Inhalt dieser Musik aus. Je nachdem, wie die geprägt sind, hört man entweder eine klassische Musik oder eine Volksmusik und so weiter. So ist auch unser Geist wie eine Platte, eine Langspielplatte, in die die Erlebnisse, die wir haben, Eindrücke hinterlassen. Starke Erlebnisse sind all diese Erlebnisse, die mit, sagen wir mal, starken Emotionen verbunden sind. Erlebnisse, die mit großer Angst verbunden sind. Erlebnisse, die mit großer Lust verbunden sind. Erlebnisse, die mit großer Angst, Anhaftung, I'm sorry, die mit großer Anhaftung verbunden sind. Alle diese Erlebnisse, die mit vielen Emotionen, Anhaftung, Angst und Zorn, Zorn hatte ich auch erwähnt, sind sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn man sich laufend streitet in der Ehe, dann hat man immer den Ehepartner spielen im Geist, mit dem man sich streitet. Ne? Anhaftung, Angst und Zorn erwähnt Krishna als sehr wichtige oder sehr große Prägungen in dem vierten Kapitel der Gita. So, frei von Anhaftung, Angst und Ärger oder Zorn, haben mich viele große Seelen durch Wissen über mich erreicht. Nicht? So, diese Prägungen, die du in dem Geist hast, werden also dann auch zur Zeit des Todes unter Umständen gespielt werden. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einem angehafteten Farmer, einem Bauern, der in Vrindavan verstarb. In Vrindavan, also. Und zwar ist es so in Indien, dass man das Geld, oder dass der Vater das Geld verwaltet und dann so ziemlich zum Schluss bekannt gibt, wo das Geld ist, damit es verteilt werden kann in der Familie, nach seinen Anweisungen. So, aus irgendeinem Grunde war der Krankheitsverlauf oder Sterbeverlauf dieses Mannes so, dass es ihm die Stimme verschlug und er da im vollen Bewusstsein lag, aber nicht mehr sprechen konnte. Und die Söhne waren also jetzt total besorgt wegen dem Vermögen, das der Vater hatte. Man wusste nicht, wo es war, und sie gingen zu einem ayurvedischen Kaviraj und sagten, der Vater stirbt, kannst du ihm noch gerade ein paar Minuten geben und vor allen Dingen seine Sprachgewalt wiederherstellen, dass er sprechen kann. Und der Kaviraj sagte, ja, es gibt da schon was, das Mridyu Sanjivani, das kann die Lebensdauer verlängern und man kann da unglaublich Lebenskraft wieder kriegen, wenn man das nimmt. Aber es ist sehr teuer, das herzustellen. Kein Problem. Es geht hier, wir haben bald Geld. Also kein Problem. Und es wurde dann gereicht, die Maschine, also die Medizin. Und der lag dort, der Sterbende. Jetzt warteten alle darauf, dass er bekannt geben würde, das Vermögen ist da und so sollte es verteilt werden. Aber der Sterbende, dem also noch ein paar Minuten gegeben wurde, sagte zu seinen Söhnen, ihr Idioten. Und dann zeigte er auf einen Hof. Seht ihr, was dort ist? Seht dort, was hier ist? Und die dachten, da ist wahrscheinlich das ganze Geld und schauten alle. Aber sie sahen nur ein Kalb, das ein Besen auffraß. In Indien gibt es diese Besen aus Gestrüpp, nicht? Seht ihr, sagte der Vater. Was denn, Vater? Du meinst nicht das Kalb mit dem Besen, oder? Doch, genau das meine ich. Ihr seid so nachlässig. Die Kälber, wenn ich schon mal nicht mehr da bin und Bauern hier rumwirtschafte, dann kommen die Kälber und fressen die Besen auf. Ihr würdet niemals das, was ich euch hinterlasse, richtig nutzen können. Und so starb er, mit Hass auf seine Söhne, versunken in die alltäglichen Angelegenheiten eines Farmers, eines Bauers. Das ist ein Beispiel für ein unerfolgreiches Rübergehen. Aber es ist jetzt schwierig, in Vrindavan, da kann man nicht mit diesen Kriterien messen. Wenn das irgendwo anders vorgefallen wäre, dann wüsste man sicherlich, der wird nochmal wiederkommen als Bauer und dann in der Familie und dann den Hof total und sehen, dass alle jede Schaufel an der richtigen Aufhängung hängt und so weiter. Nicht? Aber in Vrindavan weiß man nicht so genau. So, die Eindrücke, in unserem Leben. Und das war bei ihm eine bäuerliche Eindrückung. Nicht? Die bei uns sind, werden dafür sorgen, dass unser Geist wie eine Platte, eine Langspielplatte, nochmal das wiederholt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ein Devoti mentale Hygiene betreibt. Keine bösen Gedanken, keine schlechten Gedanken da reinlässt. Und Krishna bewusst ist. Ja.
Also, du hast gesagt, dass es für den Devoti eigentlich keinen Tod gibt, weil Krishna da ist, oder? So, aber
wann
ist man ein Devotee?
Also,
gilt das für reine
Gottgeweihte? Ein Devotee ist, Krishna gibt 4 Hinweise für ein Devotee. 4 Dinge, die man tun muss. Da könnt ihr euch drauf fixieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt 4 Dinge, die wichtig sind. Denke an mich. Dann diene mir. Werde mein Devotee, wird auch oft gesagt. Das bedeutet zu dienen, Krishna einen Dienst darzubringen. Dann verehre. Verehre mich, das sind also Krishnas Worte, deswegen schreibe ich das so. Und bring mir deine Ehrbietung dar. Jetzt möchtet ihr sagen, Ehrbietung, aber das kann doch jeder machen. Das ist doch etwas Körperliches. Warum sagt Krishna extra Ehrbietung? Ja, Ehrbietung, das Wichtigste bei Ehrbietung sind die Gedanken, die man hat, den Geist. Ein Gefühl der Dankbarkeit. Diese 4 Dinge, dann bist du ein Devotee. Und das ist meiner Meinung nach Krishna. Krishna wird das beurteilen, wer da ein Devotee ist. Manchmal sind die erstaunlichsten Devotees, die vielleicht Schwierigkeiten haben, die außerhalb des Tempels leben, bessere Devotees als ein im Tempel lebender. Man kann das nicht nach äußeren Dingen messen, sondern eben nach diesen Dingen. Denkst du an Krishna? Dienst du Krishna? Verehrst du Krishna? Bringst du ihm Ehrbietung dar? Die 4 Dinge solltest du dir vielleicht notieren und in dein Leben reinbringen. Da bist du mit Sicherheit ein Devotee aus Krishnas Sicht. Es ist so, dass ich jetzt gerade noch Patrick ganz schnell rannehmen kann. Ja, und dann machen wir die Pause. Das ist unsere letzte Person.
Eine Frage zum Übergang der Seele. Gibt es da... Zeitspanne, wenn die Seele den alten Körper verlässt, bis die Seele dann wieder in einen neuen Körper eingeht. Welche Zeitspanne dazwischen gibt es da?
Gibt es da Wissen drüber? Ja, die Zeitspanne, die zwischen dem alten, dem Ablegen des alten Körpers und dem Annehmen des neuen liegt, diese Zeitspanne, darüber gibt es durchaus Wissen. Dieses Wissen bezieht sich, also das liegt zum Teil am Karma, was dann geschieht, in vorangegangenen Tätigkeiten. Ich habe jetzt an was anderes gedacht. Das Karma wird also entscheiden, wie schnell das geht und wie man ins Zwischenreich geht. Ein sehr sündvoller Mensch wird korrigiert werden auf Yamarajas Planeten, das sind mehrere Planeten. Ein Mensch, der, sagen wir mal, sehr anhaftet, kann noch in einem Zwischenreich sein, weil er noch nicht es wahrhaben kann, sich von dem alten Körper zu trennen. Und ein Mensch, der tatsächlich losgelöst ist, geht sehr schnell weiter. Prabhupada sagt, es geht sofort. Nicht? Da sind also unterschiedliche Möglichkeiten da. Gut, nun möchte ich eine kleine Pause machen. Vielleicht, was? 5 Minuten? Wir müssen das Hörspiel, also wir werden das Hörspiel vorbereiten in der Zeit. Bitte, wir müssen nach 5 Minuten anfangen. Ihr könnt ja euch hier aufhalten oder kurz das Gewisse und so weiter. In 5 Minuten fangen wir dann weiter. Ich würde sogar fast vorschlagen, dass du mit der Aufnahme noch ein bisschen mehr hierher kommst, weil hier die ganzen Kassetten sind. Aber wir können sogar Ihr könnt es vielleicht überspielen für die Kassetten. Dann ist es schöner. Ich glaube, für ich gebe euch ein Signal, wenn ihr aufstellt einfach, denn dann wird für diejenigen, die Kassetten, eine Kassettensammlung machen, die können das dann einfach überspielen und haben es dann in einer guten Aufnahme. Wir behandeln noch immer das erfolgreiche Hinübergehen und haben uns mit einigen Beispielen beschäftigt, auch aufgeklärten Hinübergehen bei einem Ordensmann und bei einem Schweizer. Wir haben dann über das glorreiche Verscheiden von Bhishmadev gesprochen, der uns lehrt, wie wir den Körper in völligem Krishna-Bewusstsein aufgeben können. Es wurde gesagt, als er seinen Geist von allen Themen zurückzog und ihn ganz auf Krishna richtete, verschwanden alle unheilvollen Dinge in seinem Geist und er wurde auch frei von der Empfindung von Schmerz, nicht? Weil das Bewusstsein völlig verankert war zu den Lotusfüßen des Herrn. In dieser Welt gibt es Beispiele davon, die Prabhupada zitiert hat. Er hatte das Beispiel von John, also dem Stalin, einem russischen Politiker, gegeben, der so vertieft in die kommunistische Idee war, dass er gar nicht mal Betäubung brauchte bei einer Blinddarmoperation. Der hat das einfach so ertragen, weil der so seinen Geist eben woanders hin gerichtet hat. So ist es auch mit einem Devoti, der seinen Geist wirklich in Krishna richtet und so weiter. Der wird für diese anderen Empfindungen der äußeren Welt nicht so, sagen wir mal, berührbar bleiben oder so verletzbar sein. Das ist etwas, was wir aus Bhishmadevs Leben lernen. Krishna hilft dann aber auch dem Devoti zur Zeit des Sterbens. Es gibt einen schönen Vers, den ich schon einmal vorgelesen habe, aber den ich hier gerne noch einmal sagen möchte. Auf der letzten Stufe des Lebens soll man kühn genug sein, keine Angst vor dem Tod zu bekommen. Vielmehr muss man jegliche Anhaftung an den materiellen Körper samt allem Dazugehörigen und allen Wünschen aufgeben. Und wie man keine Angst hat vor dem Tod, ist, indem man sich daran erinnert, wie Krishna selber der Tod ist. Krishna sagt im 9. Kapitel der Bhagavad Gita, ich bin die Unsterblichkeit und auch der personifizierte Tod. Krishna begegnet dem Devoti, also zur Zeit des Todes, nicht in einer schreckenerregenden Art und Weise, sondern als Freund, der kommt, um ihn abzuholen. Wie das in etwa aussieht, möchten wir in dem jetzt folgenden Hörspiel gerne illustrieren. Darf ich ganz kurz etwas sagen zu der Entstehung dieses Hörspiels? Vor einiger Zeit hat Indra Dyumna Maharaj, einer unserer führenden Predigern und auch spirituellen Meister der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, ein Buch herausgegeben namens Vraja-Lila. In diesem Buch beschreibt er das erfolgreiche Hinübergehen von seiner Schülerin Vraja-Lila. Und dieses Buch ist sehr, sehr bewegend, unglaublich empfehlenswert übrigens. Es hat dort ein kleines Kapitel oder einen kleinen Abschnitt, wo die letzten Worte, die Indra Dyumna Maharaj an seine Schülerin Vraja-Lila richtet, geschrieben worden. Da war also jemand dabei mit einem Walkman, der den Gesprächsaustausch aufgezeichnet hat. Und aus diesem Gesprächsaustausch, der ist dann wiedergegeben worden in dem Buch. Nun, als ich dieses Seminar vorbereitet hatte, hatte ich unter anderem auch dieses Buch gelesen und es war sehr präsent in mir. Und ich wollte dann gerne ein etwas Anschauliches machen in Form eines Hörspieles, wo praktisch der Austausch zwischen einer Schülerin und deren spirituellen Meister am Sterbebett gegeben wird. Ich habe aber aus Achtung und aus tiefem Respekt nicht das wörtlich übernommen von dem Buch Vraja-Lila. Das ist wörtlich. Ich dachte, das sei ein einmaliges Ereignis gewesen. Ich dachte, das sei etwas, was ganz privat zwischen Indra Dyumna Maharaj und Vraja Lila war, dieses Gespräch, und fühlte eine natürliche Scheu davor, das von anderen Sprechern genau wörtlich wiedergeben zu lassen. Ich habe dann aber das als Grundlage genommen und die wesentlichen Elemente in diesem Austausch in das Hörspiel hineingetan. Es ist nur leicht verändert worden und es ist hoffentlich noch sehr, sehr bewegend. Ich werde deswegen an dieser Stelle, bevor ihr es hört, nicht sagen, wer die Künstler sind, die da mitgewirkt haben. Denn ich möchte nicht, dass man einfach mit dem Geist dann so denkt, oh, das sind lebende Personen, Freunde, die ich auch unter Umständen gut kenne und so weiter. Und dann geht vielleicht etwas von dem Effekt verloren, dieses Hörspiels. Ich werde aber im Anschluss gerne noch etwas über die Produktion dieses Hörspieles sagen, weil es sehr auch sehr, sehr interessant ist. Ich möchte euch jetzt bitten, diesen Raum kurz zu verlassen in Gedanken und an das Sterbebett zu gehen von einer Geweihten Krishnas, einem Devotee. Der spirituelle Meister ist gerade angekommen. Die Schülerin liegt in den letzten Zügen. Hört dieses Hörspiel bitte genauso, also mit dem Wissen, das ihr bisher schon erfahren habt über den Tod. Ihr werdet einige Dinge wiedererleben, die wir haben. Und würde ich gerne mit euch darüber noch sprechen. Krishna, das war das Hörspiel, wo noch einmal dieses Thema aufgearbeitet wurde. Atmadara und Shrikama, die beiden Devotees, die gesprochen haben, haben gesagt, dass das die allergrößte Herausforderung ihres bisherigen künstlerischen Wirkens gewesen sei. Atmadara sagte, noch nie war es für ihn so schwierig, das etwas darzustellen. Und auch Shrikama sagte, dass es eine richtige Prüfung war, die sie aber gerne getan haben, um für sich selber ein bisschen mehr Gewissheit über diese letztendliche Prüfung unseres Lebens, das große Tor des großen Abschieds sozusagen nachzudenken. Es wurde als eines der Fragen an mich gestellt, dass man Wissen haben möchte über die spirituelle Wissen vom ewigen Leben. Die spirituelle Seele, die verscheidet im völligen Krishna-Bewusstsein, geht zurück zum ewigen Leben in ihrer ewigen spirituellen Heimat, zurück zu Krishna. Die Natur dieser spirituellen Welt ist, dass es dort eben keinen Tod gibt. Der Tod, der tritt nur auf in dieser materiellen Welt. Der Tod ist ein Repräsentant von Kala oder der Zeit, die alles materielle dem Ende entgegen bewegt, also auch den physischen Körper. Die spirituelle Welt ist eine Welt, wo es keinen Tod gibt. Und deswegen wird sie bezeichnet als Vaikuntha, Ort von Sorgen. Denn dort existiert die fortreifende und fortnehmende Zeit nicht. Wenn wir einmal den Unterschied zwischen der spirituellen Welt und der materiellen Welt anhand der Gegenwart von Zeit analysieren möchten, kommen wir zu folgender Schlussfolgerung. In der materiellen Welt gibt es an und für sich keine Gegenwart. Es gibt nur Vergangenheit und Zukunft. Wenn wir das grafisch darstellen wollen, ist hier vielleicht die Vergangenheit oder Vergangenes. Vergangenheit, muss man jetzt kurz machen. Und hier ist die Zukunft oder noch Zukünftiges. In jedem Augenblick rinnt die Zeit rückwärts. Von der Zukunft durch das enge Öhr. Öhr ist jetzt ein spezifisches Wort, was vielleicht auch nur in Norddeutschland ist. Öhr wie ein Nadelöhr. Nicht durch die enge, durchs enge Öhr der Gegenwart in die Vergangenheit. Man wird zu Vergangenen. Selbst der Wir haben das während unseres Seminars erfahren. Wir sind jetzt fast ans Ende unseres Seminars angekommen. Das, was vor einem Tag war, ist Vergangenheit geworden. Vielleicht wird es euch so gehen, wenn ihr zurück zu euren Arbeitsplätzen oder Wohnorten kommt. Ihr werdet sehen, dass sich Dinge unweigerlich dort verändert haben. Hoffentlich euer Bewusstsein auch, mit dem ihr zurückkommt. Das ist ja immer der Wunsch, den man sich erhofft, wenn man ein solches Seminar besucht. Man möchte echten spirituellen Enthusiasmus haben und man möchte einfach mehr Wissen und auch Ansporn haben und so weiter. Ne? Selbst dieser Augenblick, wo ich diesen Füllfeder, diesen Eding 2000 habe fallen lassen, ist für immer der Vergangenheit übergeben worden. Er kann nicht mehr zurückgeholt werden. So ist also diese Gegenwart in der materiellen Welt eigentlich ein Konzept nur, das aber nicht faktisch existiert, weil alles in diesem Fluss ist, dem Fluss der Zeit, dem Fluss der Kala. In der spirituellen Welt jedoch gibt es immer gegenwärtige Gegenwart. Der Einfluss oder der Eingriff der Zeit kann dort nicht existieren. Es ist eine ewige Wirklichkeit, ein ewiges Leben. So eine andere Eigenschaft, und es ist ein furchtloser Ort, weil eben nicht der Tod, der eine Repräsentation der Zeit ist, dort existiert. Eine andere Eigenschaft der spirituellen Welt ist, dass es dort drei wichtige Kräfte gibt. Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Lasst uns kurz auf die Glückseligkeit einen kleinen Blick werfen. In der materiellen Welt denken wir, wenn wir uns Wünsche erfüllen, werden wir durch die Erfüllung dieser Wünsche zufrieden werden. Nicht? Das ist eines der Grundansätze unseres materiellen Daseins. Ein Mensch hat Wünsche, die er sich dann erfüllt, und wenn sie erfüllt worden sind, dann meint er, er wird zufrieden sein. Das ist die größte Illusion, die es gibt. Das ist die größte Illusion, die es gibt. Materielle Wünsche sind wie ein Feuer. Sie verlangen nach mehr und mehr und mehr. Wenn ich diese Kerze jetzt an dieses Tuch halten würde, werde ich nicht machen, merke ich gerade, dann würde dieses Tuch in Flammen aufgehen. Es würde aber dann nicht sagen, jetzt habe ich genug geflammert und gezündet, sondern würde dann auf diesen Stuhl überspringen, auf die anderen Stühle. Wenn wir das Feuer nicht gewaltsam zum Erlischen bringen, würde es dieses ganze Sporthotel wegnehmen und den Wald, also wenn es nicht erlöscht wird. So ist es auch mit materiellen Wünschen. Die hören niemals auf zu sein. Die sind wie ein alles verschlingendes Feuer, was größer und größer wird, je mehr man ihnen nachgeht. Willst du wirklich glücklich sein, dann musst du, so paradox wie es klingt, frei werden vom Feuer der Wünsche, die in dir brennen. Nicht? In der spirituellen Welt sind wir frei von diesen Wünschen. Es ist ein Wunsch noch übrig geblieben. Der stärkste Wunsch, aber das ist schon gar kein materieller Wunsch mehr. Es ist der Wunsch, Krishna zufriedenzustellen. Und Krishna ist durch jede kleinste Bemühung zufrieden. frei vom Feuer der Wünsche zu sein, das ist eines der Möglichkeiten, das ist eines der Kennzeichen in der spirituellen Welt. Das heißt, dass dort Bäume sind, Kalpa-Vriksha-Bäume, die Wünsche erfüllen, dass dort Chintamani-Kühe sind, die auch Wünsche erfüllen. Man könnte sich alles von ihnen wünschen, aber die Bewohner dort wünschen sich überhaupt nichts, weil sie frei sind von diesem Feuer der Wünsche. Das, was am meisten in der spirituellen Welt wichtig ist, ist dieses eine Wort. Prema. Das heißt Liebe. Liebe zu Krishna. Diese Liebe tragen wir in unserem Herzen als unerfüllte Liebe, solange sie nicht Zuflucht gefunden hat bei Krishna. Bhakti-Yoga oder der Pfad des Krishna-Bewusstseins bedeutet es, diese Liebe und diese Zuneigung auf Krishna zu richten. Hare Krishna. Damit bin ich ans Ende gekommen. Ich hatte eben gesagt, dass ich Fragen jetzt entgegennehme, aber ich habe mich entschlossen, das hier nicht zu tun. Als das Hörspiel zu Ende war, hatte ich das Gefühl, dass eine sehr bewegte Atmosphäre im Publikum war und dass ich jetzt nicht euch sozusagen fragen wollte, wie findet ihr das, was sagt ihr dazu, sondern euch einfach mal kurz auf ein anderes Thema, was damit verbunden ist, richtet. Ich glaube, wir können das Hörspiel einfach so stehen lassen, als etwas, was sehr intim ist und sehr, sehr schön ist. Ihr habt bestimmt gemerkt, worum es ging. Es ging um die Anhaftung aufgeben, es ging um materielle Wünsche, die damit zusammenhingen. Es ging darum, dass wir Barmherzigkeit brauchen, um zu Krishna zu kommen und so weiter und so fort. Ich würde euch jetzt bitten, dass wir ohne Fragen entgegenzunehmen, rübergehen und Prasadam zu uns nehmen. Das ist fertig, habe ich gehört sogar. Und wann sollten wir hier zurück sein, Krishna Chandra? Halb drei. Wir werden dann ist es realistisch? Wenn anderthalb, wir haben ein bisschen mehr als anderthalb Stunden dafür. Vielleicht noch ein bisschen, da muss man jetzt sehr konzentriert sein. Ihr müsst euch nämlich gut vorbereiten. Wir werden dann gleich, wenn wir zurückkommen, uns mit dem eigenen Tod auseinandersetzen, in einer geführten Art und Weise. Es wird ich möchte noch sagen, manche schauen so ein bisschen, es ist etwas sehr, sehr Schönes und es geht da nicht um Schock oder Schrecken. Das haben wir schon lange überwunden. Es wird etwas sehr, sehr Schönes sein, was euch sehr viel mitgeben wird. Und am Abschluss haben wir einen wunderschönen Höhepunkt, der aber hier eine Überraschung ist. Wir können das noch nicht erwähnen. Darf ich euch bitten, zu diesem zweiten Teil auf alle Fälle einen Schreiber mitzubringen. Das ist das Wichtigste, was ihr braucht für den zweiten Teil. Papier werden wir sicherheitshalber auch eure Notizblätter. Wir haben sonst hier. Gut, vielen herzlichen Dank und Hare Krishna. Jetzt zu unserem letzten Teil unseres Unsterblichkeitsseminars kommen. Dieser Teil ist zugleich der Teil, der wohl am meisten uns helfen wird, das Gelernte noch einmal zu verfestigen und mit vielen oder tiefen Eindrücken aus diesem Seminar herauszukommen. Ich dachte, dass wir diesen Teil noch einmal beginnen mit einem Lied unseres Künstlers. Ein Lied, in dem Sehnsucht ausgedrückt wird. Sehnsucht nach einem ewigen Leben. Wir werden dann sehen, wie wir mit spirituellem Wissen und mit dem Gelernten diese Sehnsucht erfüllen können, eine Antwort auf diese Sehnsucht geben können und uns somit dann auch vorbereiten können.
Ein Brunnen verblassen und es vergeudet sind, sind morgen schon verweht. Doch in uns ist die Sehnsucht, dass etwas von uns bleibt. Ein Fußabdruck am Ufer, jeder Sturm und Zweifel vereint. Nur ein Graffiti, das sich von der grauen Wand will. So wie ein Schreibesamen, schaut her, ich hab gelernt. Nehme ich was an und mir bleibt, und in der Dunkelheit sprühe ich das Wort Hoffnung auf die Mauern meiner Zeit. Die Herzen sind verschlossen, die Blicke leer und kalt. Brüderlichkeit kapituliert vor Zwietracht und Gewalt. Da ist so viel Not und Elend gleich vor unserer Tür. Und wenn ich ein Kind lächeln sehe, so weinen zehn dafür. Der Himmel hat sich abgewandt, die Zuversicht versinkt. Manchmal ist es, als ob alle Last auf meinen Schultern liegt. Und tief in meiner Ordnung und meiner Traurigkeit sprühe ich das Wort Hoffnung auf die Mauern meiner Zeit. Um uns regiert der Wahnsinn und um uns steigt die Flut. Die Welt geht aus den Fugen und ich rede von Mut. Wir irren in der Finsternis, doch ist da ein Licht. Der Schein von Menschlichkeit, ich übersehe mich. Und wenn auf meinem Stein sich frech das Unkraut winkelt, die Worte ewig und vergessen überwuchert sind, zwischen den Parolen von Hass und Bitterkeit, vielleicht auch das Wort Hoffnung auf den Mauern meiner Zeit. Zwischen den Parolen